Vielen Dank. Ich habe eigentlich mit weniger Andrang gerechnet. So eine der erste Slot nach der Zeitumstellung, da schlafen bestimmt noch alle, aber ihr habt es ja doch irgendwie alle geschafft. Also gut, das ist wieder eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil die, die es nicht geschafft haben, sind nicht hier. Ne? Ja, moin. Ich bin Roland. Ich bin irgendwie auf Arbeit irgendwie zum Mail-Admin geworden jetzt das letzte Jahr, nachdem ich das schon privat und bei uns im Hackspace so ein bisschen mitbetreut habe. Also privat bin ich der Einzige, aber im Hackspace bin ich einer der Mit-Admins. Wie gesagt, ich arbeite da bei Pingotronics, bei diesem Verein, die hier auch einen Stand unten haben. Da könnt ihr gerne noch mal vorbeischauen. Bin ich wahrscheinlich auch nachher noch, falls ihr noch Fragen habt. Würde kurz einmal noch mal zusammenfassen, was ist dieses Mail eigentlich, wie geht das? Also was das ist, wisst ihr wahrscheinlich alle, denke ich, deswegen seid ihr wahrscheinlich hier. Aber ganz kurz, wie es geht auf technischer Ebene und dann so die Einführung für die Hobby-Admins unter uns oder die, die es vielleicht noch werden wollen, weil es geht ja hier bei diesen Chemnitzer-Erlebnistagen dieses Jahr um digitale Souveränität. Und da dachte ich mir, falls man vielleicht selber mal einen Mail-Server aufsetzen will und vielleicht von Gmail oder Microsoft oder den großen US-Diensten oder vielleicht auch nicht US-Diensten, vielleicht auch Yandex, keine Ahnung, wer hier so mail.ru nutzt oder so, für die Leute, die da wegmigrieren wollen, einmal so einen Leitfaden, was man so alles beachten sollte. Das ist auch eigentlich gar nicht schwer, wenn man da mal so einen Überblick hat, aber den Überblick braucht es halt am Anfang erstmal, ne? Also wir haben da so diese vier Schlagworte, einmal das DNS, einmal das Sender Policy Framework, einmal diese Domain Keys, Identified Mail und DMARC. Die Abkürzung habe ich leider nicht auf die Folien ausgeschrieben bekommen. Kommt später noch. Genau, etwas Kritik und dann am Schluss noch so ein paar Tools für Hobby-Admins. So, wie dieses Mail aussieht, ne? Also wir kommen ja als User meist so mit diesem oberen Teil hier in Berührung. Ich habe eine E-Mail-Adresse, ich bin vielleicht hello@example.org, ich möchte eine Mail an, oh, sorry, falsch rum, jemand hello@example.org möchte mir rhi@meinertestdomain.de eine Mail schreiben. Und auf der obersten Ebene haben wir halt diese User-Ebene, sage ich mal. Da gibt es als Schlagworte den Mail-Submission-Agent bzw. den Mail-User-Agent. Heutzutage ist das meist dasselbe. Das ist so ein Thunderbird oder so ein MUD oder so ein K9-Mail, je nachdem, was man da heutzutage benutzt. Genau. Und die übliche Vorgehensweise ist, dass dahinter im Hintergrund dieses föderierte System aus Mail-Servern steht. Der hello@example.org hat hier den example.org als Mail-Server, wo er seine Mail ablädt. Und dieser Mail-Server schickt es dann wiederum zu dem Mail-Server, wo es hin soll, nämlich meine testdomain.de, und der stellt es dann in meine Mailbox zu. Genau. Jetzt möchte man natürlich als Mail-Server wissen, beziehungsweise ja, als Mail-Server wissen, wo diese Domain gehostet ist. Dafür gibt es im DNS diese MX-Records, die man sich als Mail-Server einmal anguckt. Wir gucken hier einmal den MX-Record für meine Testdomain an. Und da sehen wir AS209379.de, Mail is handled by MX1.white.scw-pingotronics.de. Das ist im Moment noch unser Testbetrieb. Das wird dann wahrscheinlich später auch irgendwann mal Mail für pingotronics.de, hoffentlich dieses Jahr noch, Mail für pingotronics.de annehmen, aber im Moment läuft da nur die Testdomain drauf. Genau, und dann weiß ich erstmal schon den Hostnamen, wo ich meine Mail abladen muss. Gehe da erstmal hin. Da kann man, wenn man oldschool ist, einfach mal einen Telnet auf Port 25 aufmachen. Ich dachte, das ist vielleicht ganz gut, wenn man sich das mal, also wenn wir nachher so über Envelopes reden und sowas und Content, dass man sich das vielleicht mal anguckt. Der Mail-Server kommt an, sagt Hallo, beziehungsweise nach dem ESMTP-Protokoll sagt er Elo. Eigentlich kommt dahinter ein Hostname. Wir nehmen jetzt erstmal den Hostname-Test, weil wir von unserem Laptop auskommen. Okay, dann sagt der Mail-Server uns, was er alles kann. Er kann Start-TLS, machen wir jetzt erstmal nicht. Auth brauchen wir erstmal auch nicht, weil wir wollen ja eine Mail an mich selber schreiben in diesem Fall. Und ich wohne ja quasi auf diesem Mail-Server. Sagen wir, oh, hier ist eine Mail from hello@example.org. Das ist okay. Das akzeptiert der Mail-Server. Wenn ich jetzt da sagen würde, oh, das ist hier irgendwie eine Mail von rhi@as209379.de, dann würde er wahrscheinlich sagen, das ist ja schön, aber du hast dich noch gar nicht angemeldet. Mach das mal bitte. Aber in diesem Fall ist das erstmal okay, weil danach kommt der Recipient, das bin in dem Fall ich, und ich wohne ja auf diesem Mail-Server, also sagt der Mail-Server, ist okay, Mail nehme ich an. Dann kann ich Data sagen und dann meine ganze Mail da abkippen. Das Mail-Format kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr einmal in Thunderbird STRG U oder Quelltext-Ansicht gedrückt habt. Wir haben es ja also quasi auf zwei Ebenen, mit zwei Ebenen zu tun. Einmal dieses Simple Mail Transfer Protocol, also SMTP auf Port 25, was diese komplette Schiene hier abdeckt, von oben bis unten. Und da drin halt in der Data Stanza, in dem SMTP, dieses Internet Message Format aus dem RFC, ursprünglich mal RFC 822, inzwischen geupdatet auf 5322. Genau, und dann sagt der Mail-Server mir, richtig, das wollte ich noch sagen. Ich habe da ja einmal in dem Message-Format unten die From- und die To-Header und hier oben einmal den Mail-From- und den Recipient-To-Header. Die sind jetzt hier in dem Fall gleich, die können aber prinzipiell unterschiedlich sein, weil es gibt ja sowas wie Mailinglisten oder so. Da ist der Empfänger, von dem die Mail der Absender, von dem die Mail abgesendet wird, ist wahrscheinlich dann irgendeine Person, aber die Software im Hintergrund, die sie weiterleitet, die sich hier mit diesem Mail from meldet, ist wahrscheinlich irgendwie eine interne Adresse oder so. Ich habe jetzt auch rausgefunden, man kann da einfach gar nichts reinschreiben. Es geht offenbar auch unter bestimmten Bedingungen. Wusste ich vorher auch nicht. Genau, wir haben also einmal den Content in dem Internet-Message-Format und auf der anderen Seite haben wir halt diesen Envelope, ne, also den Umschlag, den Briefumschlag. Das ist das, was außen auf dem Briefumschlag draufsteht, der Empfänger und der Absender. Aber das, was innen auf dem Briefbogen oben als Briefkorb draufsteht, das kann natürlich unterschiedlich sein. Ne? Kann ja auch sein, dass irgendwer mir meine Post, wenn ich jetzt irgendwie einen Nachsendeauftrag eingerichtet habe oder so, dann klebt die Mail, die Post da einfach einen neuen Aufkleber drauf mit meiner neuen Adresse unten auf dem Briefumschlag. Aber innen steht natürlich immer noch meine alte Adresse, ne? Sowas zum Beispiel. So kann man sich das vorstellen. Ja, jetzt sagt der Mail-Server, nee, geh mal weg hier, Spam-Message rejected. Das ist ja schade. Da sind wir erstmal ganz traurig. Wir haben jetzt den Vorteil, sage ich mal, dass wir diesen Mail-Server ja unter Kontrolle haben als 209379.de und da einfach so in die Mail-Logs schauen können. Das machen wir jetzt mal. Vorhin war das schon auf der einen Folie, da läuft ein Postfix. Der sieht am Anfang, hier gibt es einen Client mit einer IP-Adresse. Der hat in dem Fall, der heißt Unknown, der hat irgendwie keinen Reverse DNS-Eintrag, kommen wir später noch drauf. Aber der Postfix nimmt die Mail erstmal an und gibt dir hier so eine interne ID. Ne? Ich fand die hier sehr schön, deswegen habe ich sie gelassen, CAFE. Das passt sehr gut zu meinem aktuellen Koffeinierungszustand. Genau, und über diese Message-ID, beziehungsweise Q-ID heißt es eigentlich an dem Punkt, kann man eigentlich immer ganz gut über die Logs kreppen und dann gucken, was mit dieser Mail passiert ist. Ne? Also die kommt auch später hier nochmal unten drin vor. Der Postfix nimmt diese Mail nämlich an und leitet sie erstmal an einen, an einen Spam-Filter weiter. Oder in dem Fall ist es ein RSpamD. RSpamD ist auch so ein Buch mit 7 Siegeln am Anfang für mich gewesen. Ich habe gerade gesehen, da gibt es nachher hier nach diesem Slot auch einen Vortrag über einmal so eine Übersicht, was man alles mit RSpamD machen kann, wie viele verschiedene Module es gibt. Also die Doku dazu ist wahrscheinlich seitenfüllend, bücherfüllend wahrscheinlich sogar. Ich habe aber leider noch kein Buch dafür gefunden. RSpamD kann zumindest viel. Also der Grundtenor scheint so zu sein, es macht Dinge mit Mail und guckt sich die Mails an, ob sie gut aussehen, ob man sie annehmen will, so in dem Fall. Ne? Jetzt hat der RSpamD hier auch schon gesagt, dass er die einmal rejected hat. Und dahinter hat er uns den Spam-Score mitgeteilt. Ne? Also es gibt so eine so eine Skala, sage ich mal, die ist nach oben offen, sage ich mal. Das kommt von früher, als Leute noch angefangen haben, mit Spam-Assassin Dinge zu tun, dass man die so auf 0 bis 15 normiert hat, sage ich mal. Aber prinzipiell kann das jeder Mail-Admin für sich selber entscheiden, ab wann er eine Mail ablehnen will oder annehmen will. Oder vielleicht dazwischen auch nochmal, wer das kennt, Graylisting tun will. Also zum Beispiel, wenn da irgendwie nicht ganz so viel die Mail nicht ganz so viel nach Spam aussieht, dann könnte man vielleicht dem sendenden Mail-Server auch noch sagen, ja, ich weiß nicht so recht, komm vielleicht in 15 Minuten nochmal wieder und dann weiß ich, dass du es wirklich ernst meinst und nicht nur einfach nur so ein komischer Spammer bist, der seine Mail schnell loswerden will. Genau, und dann sagt der RSpamD uns hier auch so eine Reihe von Symbolen, diese Spam-Kriterien, die er für diese Mail gefunden hat, sage ich mal. Wir haben da irgendwie so mehrere Circles, die irgendwie einmal 7,5 und einmal 5 und hier unten nochmal irgendwie 0 auf den Spam-Score addieren. Dann hat unsere Mail aus irgendeinem Grund offenbar einen guten Mime-Type gehabt, Textplane nämlich. Da kriegen wir einen Bonus von 0,1 wieder draufgeschrieben. Wir haben irgendwie eine DMARC-Policy Reject, da kriegen wir nochmal 2 Punkte drauf. Das DKIM Not Available heißt in dem Fall 0 und das SPF Fail kriegt nochmal irgendwie 1 Punkt und das RDNS, was auch immer das ist, zählt nochmal 2 Punkte drauf. Und am Ende kommen wir dann damit auf 17,4 von 15. Und da das über 15 ist, sagt mein Mail-Server in dem Fall, ja, geh mal weg, das mache ich nicht. So, jetzt gucken wir uns das mal an, so die einzelnen Symbole aufgeschlüsselt. Ne? Also das ist ja erstmal schön, was man alles machen kann. Also dieses Circle ist im Endeffekt eine DNS-Based-Blocklist, die der RSpamD am Hintergrund befragt. Ne? Das funktioniert so, das DNS ist schön schnell und performant, das kann man über UDP ganz schnell benutzen. Also mein Mitadmin runzelt gerade die Stirn. Und ihr kennt bestimmt auch den Spruch, es ist immer DNS. Aber prinzipiell kann man das DNS ja auch für, also als generischen Key-Value-Store, sage ich mal, benutzen. Und DNS-Blocklists funktionieren in dem Fall so, verschiedene Anbieter stellen ihren Datensatz von, wie sie Hosts einschätzen, über DNS zur Verfügung. Das heißt, da kann ich mir einen bestimmten Hostnamen .dnsbl.org oder so abfragen und kriege dann zurück, ob der Host nach den Kriterien dieses Anbieters gut oder schlecht einzustufen ist. Ne? Wir haben jetzt hier den Hostname erstmal Test, der kommt vorne aus dem SMTP-Dialog, sehen wir auch gleich noch, dass das vielleicht gar nicht so gut war. Aber prinzipiell kann man den Hostname auch zum Beispiel über die IP abfragen. Also viele DNS-Blocklists bieten halt auch IP-Abfragen an oder halt die Hostnames aus dem Reverse-DNS benutzen. Also die IPs wieder zurück nach Hostnames umwandeln. Genau, es gibt verschiedene DNS-Blocklist-Anbieter, die gibt es fast so wie Sand am Meer, da ist so ein bisschen die Frage, welchem man vertrauen will und welchen nicht und verschiedene Kriterien zur Klassifikation. Bei Circle habe ich zum Beispiel diese Liste gefunden, da ist irgendwie hier, sind mehrere Listen mit drin, die man abfragen kann, zum Beispiel eine Abuse-Liste, da stehen so Hosts drauf, die Spam- und Abuse-Sites sind, was auch immer das ist, auf dieser Liste da unten. Im Link könnt ihr das nochmal nachgucken. PH sind irgendwie Phishing-Sites und Malware-Sites und Cracked-Sites und Click-Tracker-Domains gibt es offenbar irgendwie auch. Und dann irgendwie dieses Multi ist so ein kombinierter Datensatz. Ne? Wie gesagt, das ist so ein bisschen das habe ich ganz unten mit diesen weiteren Quellen geschrieben, die Circle machen da so ein bisschen ein Geheimnis draus, sage ich mal. Most of the data in abuse comes from internal proprietary research by us. Das klingt so ein bisschen nach, wir haben mal unsere Kollegen in den großen, den großen Mail-Servern, Mail-Anbietern gefragt und die haben uns gesagt, wo sie ihren Spam herbekommen oder so. Ja, genau, aber Was es auch viel gibt, ist halt, wenn Leute bei einer Mail in ihrem Mail-Programm oder in ihrem Web-Interface irgendwie diesen Spam-Button oder Junk-Button drücken, dass der Mail-Anbieter im Hintergrund da so eine Feedback-Loop anstartet und die Mail dann quasi zurückgeht und in die entsprechenden Quellen eingefüttert wird von den verschiedenen Anbietern. Ist jetzt immer die Frage, ob man das schon bei einer Mail macht, wenn ein User auf diesen Junk-Button drückt oder ob man da erstmal so aggregiert und guckt, da haben jetzt irgendwie 10 Leute auf diesen Junk-Button bei dieser Mail gedrückt und die hatte immer dieselben Inhalt und so. Das ist auch wieder so ein bisschen Geheimnis. Aber das ist der Grundsatz, wie es funktioniert. Was viele auch machen, ist, das ist wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich auch dieses from internal proprietary research by us, dass sie Mail-Server checken, ob sie einen Open-Relay-Laufen haben. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe, dass die einfach ihre Benutzer, die da Mail abladen wollen, gar nicht authentifizieren, auch wenn sie irgendwie an dritte Leute verschicken wollen. Das heißt, ich könnte da prinzipiell mit meiner E-Mail-Adresse hingehen, obwohl ich gar nicht auf diesem Server wohne und irgendwie Mail für ein Drittsystem abladen, obwohl das gar nicht auf diesem Server läuft. Ne? Das wird nicht gern gesehen, weil das zumindest in der Vergangenheit gerne von Spammern benutzt wurde, um halt irgendwie ihre IP zu verschleiern. Heutzutage ist das, glaube ich, relativ selten, dass sowas noch existiert und man wird auch sehr schnell darauf hingewiesen. Wie gesagt, über diese Feedback-Loop. Ne? Also da kriegt man dann irgendwie eine Mail von Hetzner, wenn man bei Hetzner ist, wenn man seinen Mail-Server bei Hetzner gehostet hat. Die wollen dann ganz schnell innerhalb von 24 Stunden irgendwie ein Feedback-Gespräch mit ihnen führen oder man soll zumindest irgendwie so ein Formular ausfüllen und entsprechende Schritte vorbereiten, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Sonst wird der Server halt ausgeschaltet. Ja, da ist eine Frage. Nehme ich doch schon mal. Ja, auf Reddit beschweren sich die Benutzer sehr über Hetzner, dass ihr Server jetzt abgeschaltet wurde, genau. Das ist auch, wenn man so blauäugig so einen Mail-Server aufsetzt, dann passiert das vielleicht schon mal am Anfang. Ne? Also da lernt man sehr schnell durch Schmerzen. Genau, der dritte Punkt, der hier noch steht, dynamische IP-Adressbereiche, also so DSL- oder Endanwender, die werden von den S-Blacklists oder Blocklists auch gerne ausgeschlossen, weil, ja, wenn man halt keinen Server hat, dann soll man sich da gar nicht erst mit Mail beschäftigen und dann ist man wahrscheinlich ein Spammer, ne? Wenn man sich gar nicht erst die Mühe macht, einen Mail-Server aufzusetzen sozusagen. Was haben wir hier? Ach so, genau, richtig. Dieses Serval hat auch in dem Fall so ein Lookup-Tool, wo man sein Hostname eintippern kann und mal gucken kann, auf welchen Listen man alle steht. Wie gesagt, wir haben uns vorhin mit dem Hostname-Test gemeldet und der Test-Hostname steht natürlich auf sehr vielen Listen drauf. Da ist das wohl kein Wunder, dass wir da irgendwie rausgeflogen sind. Wenn man da so ein bisschen runterscrollt, da steht auch Serval Removal Request. Da kann man auch nochmal so ein Formular ausfüllen und denen sagen, hier, ich bin da aus Versehen drauf gelandet oder ich war wirklich blauäugig und ich habe das jetzt gefixt. Bitte gebt mir doch nochmal eine Chance und so. Da muss man so ein bisschen was eintippen und auch sicher versichern, dass man das gemacht hat und so. Ja, ja. Das ist so ein Weg, um wieder da runterzukommen. Aber ich glaube, also ich habe so den Verdacht, dass diese Blocklist-Anbieter auch alle miteinander sprechen. Das heißt, wenn man mit einem Formular ist es da wahrscheinlich nicht getan. Das heißt, man müsste sich bei mehreren Blocklist-Anbietern einmal abmelden wieder. Und dann könnte es auch vielleicht noch ein bisschen dauern, bis die ihre Datensätze dann wieder gesynkt haben. Naja. Gut. Das sind also diese DNS-based Blocklists. Ja, unsere Lösung an der Stelle ist einfach einen ordentlichen Hostname beim ELO angeben. Das machen die meisten Mail-Server eigentlich auch schon standardmäßig so. Wir haben das jetzt, ich habe das jetzt mal als Test sozusagen, als Beispiel so gemacht, dass es auch falsch gehen kann. Genau, da Klassifizierung ist prinzipiell auch über IPv4-Adresse. Ich weiß nicht, IPv6-Adressen gibt es bei manchen nur. Bei Serval habe ich jetzt zum Beispiel keine Abfragemöglichkeit für IPv6-Adressen gefunden. Die machen, glaube ich, nur IPv4-Adressen. Und wie gesagt, man kann auch die Hostnames aus dem DNS nehmen. DNS, genau, da war ja was. Das Eins von diesen Symbolen, was der RSpMD uns hier angemeckert hat, war dieses RDNS-None. Wie wir ja vorhin schon gesagt haben, so eine Mail kommt üblicherweise von einem anderen Mail-Server zu uns, wenn sie zu uns soll. Also entweder wir sind derjenige, der diese Benutzer hostet quasi und von dem wir Mail annehmen und wegschicken, oder wir sind derjenige, zu dem diese Mail als Zielsystem kommen soll. Und dazwischen ist meist nicht so viel, Klammer auf, Klammer zu, bis auf Mailinglisten, aber die machen das Ganze ja nochmal eine Ebene höher. Also die, da ist ja der annehmende Mail-Server auch der, auf dem die Mailingliste gehostet wird. Das heißt, der ist natürlich damit betraut, diese Mail anzunehmen. Und auf der anderen Seite schickt er natürlich auch dann diese Mails raus, die mit dem Mailinglisten-User authentifiziert sind, beziehungsweise wahrscheinlich sogar auf derselben Maschine laufen. Genau. Genau, und so ein Server hat üblicherweise so eine statische IP. Das hat sich so eingebürgert. Früher hat man, als man Mail noch innerhalb von Universitäten verteilt hat, so in den 80ern, 90ern, da war das noch nicht so ein Thema. Da kannte jeder jeden und Mails haben ja auch nach einer berühmten Anekdote nicht mehr als 500 Meilen Entfernung überdauert, weil alles noch hub-geswitcht war, mit Hubs verkabelt war und nicht mit Switchen. Und heutzutage ist es aber halt anders. Also damals gab es halt einfach wenig Spam und heutzutage kann jeder am Internet teilnehmen sozusagen. Also es ist auch so ein bisschen Vertrauensverlust dann mit der Zeit. Genau, also wir machen jetzt einmal einen Reverse-DNS-Lookup für unsere IPv6-Adresse, mit der unser Client da angekommen ist. Und kriegen da raus, oh, der hat, gibt's gar nicht. Kein DNS-Eintrag, also wird die Mail abgewiesen. Das ist dieses Symbol. Dann haben wir als nächstes, ach so, ein Positivbeispiel zum Beispiel. Unser Host mx1byte.sdw.neutronics.de hat natürlich einen ordentlichen Reverse-Eintrag für die IPv4 und für die IPv6-Adresse und die stimmen vor allem auch mit dem Forward-DNS-Eintrag überein. Das ist auch manchmal so ein Problem, dass man da drauf gucken muss. Also gerade so Mails, also Server, die verschiedene Domains bespielen, da muss man dann immer darauf achten, dass man die halt auch entsprechend dann verkabelt, rückwärts und vorwärts halt. Diese Reverse-DNS-Einträge kann man meist im Webinterface von seinem Hoster setzen. Oder man muss dem irgendwie Bescheid sagen. Ich habe beides schon gehabt. Das eine war ein relativ kleiner Hoster. Da musste man irgendwie eine Mail abkippen und sagen, hier, ich bin dieser, könnte ich da mal einen Reverse-DNS-Eintrag haben? Und dann bei Netcup und bei Hetzner habe ich das zumindest gesehen. Da kann man das ganz einfach über das Webinterface klicken, über die Serverkonsole und sagen, ja, die wissen ja, welche IP du hast. Und dann geben die dir auch halt einen Reverse-Eintrag dafür. So, nächstes, Sender-Policy-Framework. Das Symbol an der Stelle war RSPF-Fail, gibt uns irgendwie einen Punkt auf die Spam-Score. Das Ziel von dem Sender-Policy-Framework ist jetzt die Authentifizierung des versendenden Mail-Servers und zwar auf SMTP-Ebene. Und zwar die Adresse, die ich vorhin in das Mail-From reingetippert habe, das war ja hello@example.org. Die Frage an der Stelle ist halt, darf der Server, von dem diese Mail, der diese Mail da abladen will, darf der überhaupt für diese Domain Mails verschicken, also für example.org in dem Fall. Und das wird auch über einen Record im DNS geregelt, nämlich in dem Fall ein Text-Record. Text-Records sind da, da kann man so beliebige Texte reintun. Auf example.org ist da irgendwie noch ein Text-Record daneben. Weiß nicht, ob das irgendwie eine Verifikation für Google Search oder so war, das gibt es auch oft, dass man die als Text Records einfach in seine Domain reinfüttern kann und dann weiß Google, ah, der Mensch hat diese Domain unter Kontrolle und dem vertraue ich mal an der Stelle. Genau, und das ist halt auch das Wichtige, weil der Admin, der diese Domain unter Kontrolle hat, muss das halt selber machen und sozusagen erlauben, welche Mail-Server für diese Domain Mail verschicken. Und in dem Fall sieht der Text-Record, also Text-Records sind ja einfach, huppala, einfach nur Text und es kann mehrere davon geben. Deswegen fängt man die mit der Version an, V gleich SPF 1. SPF 1 ist schon relativ alt, weiß gerade gar nicht, aus den 2000ern irgendwann. Ich habe noch keine Bestrebung gesehen, SPF 2 einzuführen, also 1 ist erstmal das Neueste, was es gibt. Und dahinter steht minus all, also minus all hauptet in dem Fall kein Mail-Server dafür, example.org Mails verschicken, weil es nämlich die example.org Domain ist. Haben wir natürlich schlecht geraten. Ein Positivbeispiel an der Stelle wäre jetzt, wenn wir unsere Testdomain einmal angucken, da steht drin erstmal VSPF1, das ist ein SPF-Record. Da steht drin der MX, der in AS209379.de im MX-Record steht, der darf Mails verschicken für diese Domain. In dem Fall steht bei uns auch noch drin, aus Testbetriebsgründen, dass wir auch noch pangotronics.de den MX-Record erlauben. Also wenn man für pangotronics.de den MX-Record abfragt, kriegt man ja einen anderen Mail-Server raus. Der dürfte für diese Testdomain auch noch Mails verschicken. Und am Ende kommt eine Tilde-All. Das Tilde ist in dem Fall ein Soft-Fail. Das ist so ein bisschen unspezifiziert. Der RFC für das Sender-Policy-Framework lässt das so ein bisschen offen, was es eigentlich heißt. Hängt so ein bisschen halt vom Mail-Server ab. Der kann danach ein Graylisting draus machen oder der kann einfach die Score ein bisschen weniger hoch ansetzen. Ja, meistens ist es halt, Mail wird angenommen, aber bekommt einen anderen Spam-Score, genau. Genau, und das All bedeutet in dem Fall alle anderen Server, also für alle anderen Server, die da ankommen und Mail für AS209379.de einliefern wollen, ist es halt, wird die Mail halt soft abgelehnt. Wir gucken uns nochmal gmail.com an, das kriegen wir nachher nochmal auf einer Folie. Die haben nochmal so eine andere Syntax, die redirecten das auf einen anderen SPF-Record, auf einen anderen DNS-Record. Da stehen so ganz viele IP-Namespaces drin. Das ist wahrscheinlich der komplette Google-Mail-Namespace ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann gibt es noch jede Menge andere Felder, findet ihr da in dem RFC 7208. Das war das zu SPF. Dann gucken wir uns noch kurz Domain Keys Identified Mail an. Das war auch noch so ein Symbol, das der erst beim D angemeckert hat. Ziel ist es hier halt sicherzustellen, dass die Mail von dem sendenden Mail-Server, also der Inhalt einer Mail auch quasi signiert wird oder bestimmte Teile davon, sodass man sicherstellen kann, dass der auch unverändert weitergegeben wird und insbesondere halt diese ganzen Header, die da signiert werden, nicht verändert werden oder nur unerheblich verändert werden, sagen wir mal so. Also man kann da so ein bisschen verschiedene Verfahren festlegen, wie man das prüft. Also das eine ist halt das normale, es muss halt wirklich unverändert sein und das andere ist halt das Relaxed-Verfahren. Da sagt man ja, okay, wenn man das so ein bisschen Whitespace verändert oder so, weil Mail-Format muss ja auch irgendwie in 80 Zeichen umgerappt werden und so, das wäre dann auch noch erlaubt. Genau, der sendende Mail-Server in dem Fall erzeugt eine kryptografische Signatur über den Body und bestimmte Header. Das sehen wir gleich auch noch hier in diesem Beispiel. Und fügt danach diese Signaturinformation halt in die Mail selber ein, also in das Message-Format. Ne? Als Header einfach oben dran. Der Header heißt DKIM Signature. Ist wieder jede Menge Text, was hier draufsteht. Am Ende sind irgendwie viele Zahlen. Gucken wir uns das mal einfach an, was da drin steht. Am Anfang dieses A gleich RSA-SHA-256 ist der Signaturalgorithmus, mit dem er diese Signatur erzeugt hat. Dieses D, dieses Türkise hier ist die signierende Domain, in dem Fall gmail.com, also die Mail, der Mail-Server an der Stelle behauptet auch, dass er halt für gmail.com Mails versenden darf. Und dann gibt es noch diesen Schlüsselselektor. In dem Fall ist es einfach ein Datums-Timestamp. Damit kann man mehrere Schlüssel gleichzeitig sozusagen benutzen und die so ein bisschen rotieren. Also man möchte ja wahrscheinlich mehrere Schlüssel gleichzeitig aktiv haben quasi und hinterlegen, mit denen man signieren will, falls man die Laufzeit zum Beispiel rotieren will oder so. Also falls sie nur eine bestimmte Laufzeit haben zum Beispiel. Oder falls auch ein bestimmter Schlüssel mal verloren gegangen ist, der private Part davon, dass man zumindest mit dem Schlüssel nicht mehr signiert. Dahinter dieses H-Gleichfeld ist dann die Liste von den ganzen Mail-Headern, die in diese Signatur mit eingegangen sind. Also was ist da drin? Content Transfer Encoding, MIME-Version, Message-ID ist wahrscheinlich wichtig. Datum, Subject, die ganzen CC, To, From und nochmal To, CC, okay. Header-Fields und das Reply-To, okay, gut. Und am Ende kommt dann halt dieser, wenn man das alles zusammenpackt und da diese Schlüsselsignatur drüber macht mit diesem Schlüssel, kommt dann halt nachher dieser Signaturwert mit B raus, das ist ganz unten. Und zusätzlich sagt der Mail-Server auch nochmal, wenn er die Mail signiert, wie der Hash von dem Body ist. Also dass man schnell feststellen kann, wenn sich der Body verändert hat quasi. Ne? Also alles, was unterhalb der Header kommt. Wenn man jetzt als annehmender Mail-Server diesen Header sieht, Dickens Signature, dann kann man damit erstmal nicht so viel anfangen, weil man ja noch gar nicht weiß, was mit diesem Schlüssel ist. Diesen Schlüssel muss man sich erstmal besorgen, den Public Key davon. Und das geht wieder bei DNS. Es ist nämlich auch wieder einfach ein Text-Record. Man bastelt sich da mit dieser Domain, mit dieser türkisen Domain, die vorne in dem Header drin stand, bastelt man sich so ein Hostname zusammen mit dem Selektor und fragt den ab und dann steht da sowas drin wie V gleich DKIM 1. Das hatten wir vorhin ähnlich wie bei dem SPF, dass es ein DKIM Record ist. Der Key ist in dem Fall ein RSA-Key und der Wert von diesem Key ist halt dieser lange String. Das heißt, der Mail-Server, der hat sich irgendwann am Anfang seines Lebens einen Key ausgewürfelt, einen Public und einen Private Part und den Public Part hat der Admin halt in seiner DNS-Infrastruktur hinterlegt und da das nur der Admin kann, ist das auch dann sichergestellt, dass dieser Mail-Server quasi diesen Key benutzt hat. Genau, in dem Fall können wir diesen Key nehmen und das gleiche Spiel nochmal rückwärts machen oder zumindest nochmal überprüfen, ob der Hash nachher zu diesem Key passt und können so feststellen, ob diese Mail mit diesem DKIM Signature Header auch wirklich von diesem Mail-Server gekommen ist. Unsere Mail hat jetzt keinen DKIM Signature Header gehabt, deswegen ist da erstmal keine Aussage über die Authentizität möglich. Deswegen haben wir ja auch einen Spam-Score von 0 darauf addiert bekommen. Ist so ein bisschen ein Ding, falls es halt vorhanden ist und gültig ist, kann man es als Positivkriterium werten, aber es ist halt nicht wirklich möglich, wenn es halt fehlt, dass man dann sagen kann, hier die Mail ist noch nicht, ist schlecht oder gut. Das hängt wiederum auch von dem annehmenden Mail-Server ab, wie der da konfiguriert ist. Ne? Also man kann natürlich auch sagen, wir nehmen jetzt nur DKIM-signierte Mail an, dann wird man wahrscheinlich aber von relativ vielen Leuten irgendwie komisch angeguckt. Also ja, die meisten benutzen das halt einfach nur, dass man den Spam-Score damit nach oben oder nach unten adjustiert. Gut. Was haben wir noch am Anfang gehabt? DMARC. Ich löse einmal das Akronym auf. Das ist das Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. Genau, worum geht es da? Wir haben jetzt den Hostname im SMTP authentifiziert, also der ist über das SPF quasi fest oder vertrauenswürdig. Wir haben den Inhalt der Mail, zumindest die wichtigen Header, die da signiert wurden, authentifiziert. Jetzt wäre es ja noch schön, wenn jemand nicht einfach so, @googlemail.com in einen From-Header reintun könnte und behaupten, dass diese Mail von irgendwem @googlemail.com kommt, obwohl sie in Wirklichkeit von example.org kommt oder von meinem Spam-Mail-Server oder weitergedacht, wenn ich da nicht @googlemail.com hinschreibe, sondern @bsi.de dahinter, dann denken alle meine Benutzer, die das nachher, also die sehen ja nachher nur den From-Header in ihrem Mail-Client, denken dann, oh, das kommt von BSI, das ist vertrauenswürdig. Sowas will man mit dem DMARC verhindern. Der Mechanismus in dem Fall ist halt einfach, dass wir das DKIM und das SPF benutzen. Und wenn eines davon nicht, also wenn eins davon fehlschlägt, beziehungsweise der Check dafür fehlschlägt, dann sagen wir mit dem DMARC auch, dass sozusagen die Mail abgelehnt wird. Und zum Schluss bietet das DMARC auch noch so eine Feedback-Möglichkeit für Mail-Admins, was wir vorhin mit der Feedback-Loop gesehen haben, die es bei DNS-Blocklisten auch gab. Und wie ihr euch vielleicht gedacht habt, dieses DMARC ist auch wieder über einen Text-Record im DNS spezifiziert. Nämlich in dem Fall heißt der einfach _.dmarc .domain. In unserem Fall hier für unsere Testdomain steht da einfach drin, dass es ein DMARC-Record ist und dass da eine Policy gleich None gilt. Und diese RUA ist diese Feedback-Loop-Adresse, wo nachher die Reports hingesendet werden können. Ne? Es gibt drei verschiedene Policies, falls diese Checks fehlschlagen. Man kann dem Mail-Server einfach sagen, dass er die Mail gar nicht annehmen soll und verwerfen soll und nichts weiter damit machen soll. Und in dem Fall, hier haben wir hier P gleich None stehen, das heißt, die Mail wird normal verarbeitet oder soll normal verarbeitet werden, aber es wird ein Report gesendet, falls irgendwas fehlschlägt bei diesen Checks. Und das, der Zwischenteil ist wieder so dieses Quarantine, treat mail as suspicious, sagt der RFC, ist halt wieder abhängig von der Implementierung. Genau, in unserem Fall kam die Mail ja, oder behauptete die Mail ja, dass sie von example.org kam, beziehungsweise der From-Header in diesem Internet-Message-Format sagte ja, dass er von hello@example.org kam. Also müssen wir uns den DMARC-Record für example.org angucken. Und der existiert natürlich nicht, weil example.org keine Mail verschickt. Deswegen steht da Reject drin und deswegen sagt oben unser ASPMD auch hier no valid SPF, no valid DKIM und Policy is Reject. Also wird unsere Mail auch damit wieder abgewiesen und kriegt 2 Punkte drauf addiert auf den Spam-Score. Genau, ich habe vorhin schon über Mailinglisten gesprochen. Da ist das Ganze ein Problem, weil die Person, die nachher diese Mail versendet, steht natürlich im From-Header, aber der Mailinglisten-Server nachher, der diese Mail weiter verschickt, der darf natürlich in den meisten Fällen nicht für diesen From-Header, für diese Domain in dem From-Header Mails verschicken nach DMARC. Das ist auch der Grund, warum viele Mailinglisten-Server einfach die Adresse umschreiben und in den From-Header zum Beispiel diese Listenadresse reinpacken, aber halt den echten Namen von dem Absender halt als angezeigten Namen hier, ne? Und dann die Reply-To, das Reply-To-Feld in der Mail auf die ursprüngliche Absenderadresse setzen. Man hat angefangen, das so ein bisschen fixen zu wollen mit dem Authenticated Receive Chain Protocol, ARC. Ist so ein bisschen, also manche machen das nicht. Auf den Kernel.org-Mailinglisten zum Beispiel habe ich jetzt schon viel gesehen, dass sie das machen. Da hat man so ein bisschen versucht, dass so die Situation so ein bisschen wieder aufzuweichen und bei dem DMARC zu sagen, ja, versuch doch mal irgendwie so ein bisschen die Situation aufzuweichen und da geht das auch wieder, dass man den Originalteil der annehmende Mail-Server macht dann, schreibt dann in die Mail rein, was er gesehen hat sozusagen am Anfang und signiert, also jeder Step in diesem Prozess, jeder schickende Mail-Server signiert dann die Header, die er gesehen hat und ja. Es ist aber noch experimental, deswegen kann ich da auch nicht so viel zu sagen, weil ich das eigentlich gerade noch nicht benutzt habe. Manche machen das, manche machen das nicht. Genau. Was man auch auf diesen Message-Headern sieht, sind diese Authentication-Results-Header, die nachher noch halt quasi nochmal den den Status aufnehmen, was der Mail-Server beim Weiterschicken gesehen hat. Ne? In unserem Fall hier ist eine Mail von gmail.org gekommen, die ging über eine kernel.org-Mailingliste. Da ist das DKIM einfach durchgegangen, das SPF ist durchgegangen, das DMARC ist durchgegangen und die entsprechenden Parameter dazu nochmal aufgelistet. Davon gibt es auch durchaus mehrere, je nachdem, wie viele Mail-Server dazwischen in der Kette waren, wie viele Mailinglisten dazwischen in der Kette waren. Ja, kann man sich schön Ketten basteln damit. Genau, kurz zur Kritik nochmal. Also alle diese erwähnten Mechanismen können Spam nicht verhindern. Ne? Also ich kann auch einfach einen Mail-Server aufsetzen, der alles das macht, der DMARC macht, der DKIM macht, der SPF macht, der einen Reverse-DNS-Eintrag hat und ich kann immer noch Spam verschicken. Ja, toll. Das ist so ein gegenseitiges Aufrüsten. Ne? Deswegen gibt es halt für ASPAM die auch die Möglichkeit, da nochmal Klassifizierungsalgorithmen auf dem Content laufen zu lassen. Also ja, kann man sowas gucken wie Regexes, wie, weiß nicht, steht da irgendwo Nigeria drin oder Prince oder irgendwie sowas halt. Ne? Oder irgendwie neuronale Netze damit trainieren, auf Basis der Feedback-Loop von den Usern, die auf den Junk-Button klicken oder sowas. Ne? Genau, ARC ist kein vollständiger Ersatz, habe ich schon gesagt. Und dann das dritte ist, was gilt überhaupt als Spam? Ne? Also was ist jetzt Spam? Das eine ist halt dieses Phishing, was man verhindern will. Das ist, glaube ich, das möchte niemand wirklich annehmen als Mail. Aber sowas wie, hier, guck doch mal auf meine Homepage, weil ich habe gesehen, du hast da einen Vortrag gehalten und ich habe da so einen ähnlichen Vortrag zu gehalten. Aber ist das schon Spam? Oder sowas wie Anbieter, die jetzt irgendwie aufs Geratewohl einfach Mailadressen antippern und sagen, hier, du machst irgendwas mit Technologie, wir machen auch was mit Technologie, könnten wir nicht mal was vielleicht zusammen machen oder so? Also ja, Spam ist für die einen das eine und für die anderen das andere, ne? Ja, kurz nochmal zu Tools. Es gibt dieses Tool mxtoolbox.com, das hat mir sehr geholfen beim Debugging, beim Aufsetzen von diesen ganzen Mechanismen. Das Bild ist jetzt etwas klein, aber da tippt man einfach oben hier in das Feld hier oben seinen Hostname ein, beziehungsweise die IP eines Mail-Servers und kann darüber die ganzen Records abfragen und es sagt einem auch so, was man damit machen soll, also was Good Practices sind zum Beispiel. Und falls jemand selbst einen Mail-Server aufsetzen will, gibt es dieses tolle Tutorial ISP Mail Guide, basiert auf Debian, sind so mehrere Seiten, die man sich durchklicken kann. Es sind immer recht übersichtliche Häppchen. Man kann das durchaus an einem Nachmittag vielleicht schaffen. Wenn man sich wirklich reinnerdet, ist es vielleicht ein Wochenende. Und dann hat man einen laufenden Mail-Server, der alles das erfüllt. Genau, so. Das wäre alles, was ich habe. Gibt es denn Fragen?
Vielen Dank.
Da drüben?
Gerade im Hinblick auf den Reverse-DNS-Point, hat man dann überhaupt Chancen, über die gleiche IP mehrere Domains zu hosten?
Eigentlich nicht, da hast du recht, ja. Oder?
Es muss nur da sein, es ist egal.
Genau, ich glaube, man kann, das geht um den Mail-Server, genau. Also jemand sagte gerade, das geht um den Mail-Server und die Erfahrung habe ich auch mal so ähnlich gemacht. Okay, ja. Also der Mail-Server darf selbst eine andere Domain haben als das, was im From steht.
Gut, also man kann auch mehrere Pointer-Records auf verschiedene Hostnamen zeigen lassen, oder?
Meine eigene Frage war, die Signing Keys für das DKIM, kann ich da, wenn ich mehrere Server habe, die Mails im Namen meiner Domain versenden dürfen? Also einen Mail-Server zum Beispiel und einen Web-Server, der irgendwelche No-Reply-Mails verschickt und sowas.
Ja.
Da kann ich mehrere verschiedene DKIM-Keys benutzen?
Ja, klar. Also du musst das halt deinem Mail-Server entsprechend konfigurieren. Ja, aber prinzipiell steht nichts dagegen. Du kannst ja Das ist ja dann festgelegt über dieses D gleich Domainname Field. Ja, kein Problem.
Eine Frage zu der Domain, die bei der DKIM-Signatur verwendet werden muss. Wenn ich jetzt mehrere Domains, also für mehrere Domains Mail versenden möchte, Virtual Domains zum Beispiel auf dem Server, muss ich dann bei der DKIM-Signatur immer die Domain des Versendenden, also mit der Mailadresse benutzen, oder kann der Server eine generische Domain, also seine vielleicht, unter der er läuft, benutzen für alle Virtual Domains?
Also bei DKIM geht es um die Domain, die im From-Header steht. Also wenn du zwei verschiedene Domains hast, die nachher im From-Header stehen sollen, dann musst du dafür auch zwei verschiedene Keys vorhalten, ja. Genau.
Ja, wenn sonst keine Fragen mehr sind.
Da ist noch eine.
Oder? War da oben noch eine?
Einfach eine Frage.
Ja,
ich bin laut genug wahrscheinlich. DKIM-Key im DNS, da sollte man bei bestimmten DNS-Software aufpassen. Mir ist passiert, dass ich eine gültige DKIM-Schlüssel hatte, aber nur Gmail hat die Mails abgelehnt. Ich habe das kontrolliert, das war wichtig, also mit diesen Validation-Tools. Das Problem war einfach, dass irgendwie Gmail das nicht akzeptiert, den Schlüssel nicht als gültig akzeptiert war, weil im DNS, man kann diese Text-Records aufteilen. Sollte man nicht machen. Bei dem DKIM sollte man nicht machen, weil Gmail akzeptiert das nicht. Warum sie das machen, was sie damit machen, weiß ich nicht. Also ich habe dann das zurück. Also zusammengepackt wieder
ein String. Genau, also die Anmerkung war, dass man bei DKIM aufpassen muss, wenn man seinen Schlüssel im DNS hinterlegt, dass es die Möglichkeit gibt, das über mehrere Records zu teilen oder mehrere Chunks zu teilen. Ja?
Man kann das Bild im Allgemeinen, man kann sie aufteilen.
Man kann sie aufteilen, ja.
Besser lesen.
Ja, genau. Und die Anmerkung war, dass Gmail an dieser Stelle auf die Füße gefallen ist, weil es dieses Format nicht unterstützt hat. Ja. Okay,
jetzt sind wir durch mit der Zeit, aber du bist ja noch am Stand unten. Ne?
Genau,
ich kann man noch weiter noch, fragen, ja. Mit Fragen löchern und ja. Dann nochmal einen kräftigen Applaus.
Ja, vielen Dank für das Zuhören. Ja, genau.